Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Dient nicht anderen Göttern, wenn ihr in das Land Kanaan einzieht. So endet die letzte Glauben-Geschichten-Episode. Mose sagt dem Volk Israel, nicht, dass ihr auf die Idee kommt, wenn ihr dann in dem Land seid und die Nationen vertrieben sind, dass ihr dann auf die Idee kommt und sagt, sag mal, wie haben die noch mal ihren Göttern gedient und welche Götter waren das? Sollten wir nicht auch diese Götter anbeten? Mose sagt, geht nicht diesen Weg. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, zu einer neuen Episode, in der wir Mose zuhören, wie er sich an das Volk Israel wendet, in den Ebenen des Moabs, kurz davor in das Land Kanaan einzuziehen, spricht er zu dem Volk. Und wir hören ihm zu. 5. Mose, Kapitel 13 und dort ab Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, sagt Mose, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Das heißt, das Thema wird jetzt weitergeführt. Es geht immer noch darum, nicht andere Götter anzubeten. Und am Ende der letzten Episode oder am Ende von Kapitel 12 weist Mose sie darauf hin, nicht, dass irgendeiner von euch auf diesen Gedanken kommt, die Anbetung dieser Götter neu zu beginnen oder weiterzuführen im Volk Israel. Und jetzt fährt er fort und sagt, selbst wenn ein Prophet kommt, und dieser Prophet euch Zeichen voraussagt oder Zeichen tut oder Wunder tut, selbst wenn irgendetwas Übernatürliches geschieht, das aber damit verbunden ist, dass dieser Prophet sagt, das hängt mit diesen anderen Göttern zusammen, nicht mit eurem Gott. Das kommt von diesen Göttern, lasst uns doch diesen Göttern hinterherlaufen oder ihren Weg gehen oder ihnen dienen oder sie lieben. Dann sagt Mose, geht diesen Weg nicht. Er sagt interessanterweise nicht, dass es nicht möglich ist, dass solche Propheten auftreten können. Er sagt auch nicht, dass es nicht möglich ist, dass Wundersames geschieht, Großes, etwas, was sie nicht erwartet hätten, Zeichen und Wunder passieren. Das sagt Mose nicht, das ist offensichtlich möglich. Es ist möglich, dass auch andere Götter Zeichen und Wunder tun oder ihre Propheten. Was er sagt ist, ihr bleibt bei eurem Gott. Bleibt doch bei dem, den ihr liebt. Bleibt bei eurem Gott. Geht diesen Weg nicht. Vers 5, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen. Und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Das ist euer Gott. Wendet euch nicht ab von eurem Gott. Und jener Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden, denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau an deinem Busen oder dein Freund, der dir wie das Leben ist, dich heimlich verführt, indem er sagt, lass uns gehen und anderen Göttern dienen. Also er fährt jetzt fort, Mose. Er sagt, wenn ein Prophet kommt, ein Geistlicher, Jemand, der mit diesem Gott verbunden ist und sagt, lass uns gehen, geh den Weg nicht. Und jetzt sagt er, wenn jemand aus deiner Familie oder von deinen Freunden kommt und sagt, lass uns anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, dann, jetzt die Frage, was kommt jetzt? Ich fahre fort, Vers 7, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, dann darfst du ihm nicht zu Willen sein.
Wenn es ein Prophet ist, mach es nicht. Wenn es jemand aus deiner Familie ist oder aus deinen Freunden, aus deinem Freundeskreis ist, der dich zu anderen Göttern führen will, dann geh nicht diesen Weg.
Dann darfst du ihm nicht zu Willen sein. Und du sollst nicht seinetwegen betrübt sein, nicht auf ihn hören und nicht schonen, noch Mitleid mit ihm haben, noch ihn decken, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des Volkes. Und du sollst ihn steinigen, dass er stirbt, denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deine Mitte nicht länger so etwas wie diese böse Sache tun. Weiß nicht jetzt, wie es Ihnen so mit dem Lesen oder mit dem Hören diese Texte oder dessen, was Mose sagt, geht. Aber ich habe selber so für mich gemerkt, dass ich unruhig geworden bin, dass ich mir dachte, boah, also ist das jetzt richtig oder das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, jemand umbringen, ist das nicht übertrieben, ist das fair, ist das gerecht? Also eine Menge an Fragen und auch Emotionen kamen schon beim Lesen in mir hoch. Und wenn ich das bei mir bemerke, dann ist es eine Sache, die ich mir immer versuche zu sagen, Klaus, nimm das wahr, dieser Text wühlt dich auf, dieser Text verunsichert dich, was auch immer das sein mag. Aber bleib jetzt erstmal ruhig, versuch sozusagen diese Gedanken und diese Emotionen sozusagen zu beruhigen, ihnen einfach ihren Platz zuzuweisen, sie wahrzunehmen, dass sie da sind, aber ihnen zu sagen, wartet mal, lass mich mal zumindest das zu Ende lesen und dann beschäftige ich mich genauer damit und dann prüfe ich, ob meine Gedanken und meine Emotionen, ob das, was mich beschäftigt, ob das berechtigt ist oder nicht. Und das würde ich jetzt auch versuchen mit diesem Text, oder diesen Weg gehen wir auch gemeinsam mit diesem Text. Aber wir lesen zunächst mal weiter. Vers 13, wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, dort zu wohnen hörst, es sind Männer, ruchlose Leute aus deiner Mitte hervorgetreten und haben die Bewohner ihrer Stadt verleitet, indem sie sagten, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. Dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen. Und siehe, ist es Wahrheit? Steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deine Mitte verübt worden, dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Du sollst an ihnen und an allem, was in ihr ist, den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und alle Beute sollst du mitten auf ihrem Platz zusammentragen und die Stadt und alle Beute in ihr dem Herrn, deinem Gott, als Ganzopfer mit Feuer verbrennen. Ewig soll sie ein Schutthaufen sein, sie soll nie mehr aufgebaut werden. Und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zornes abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es deinen Vätern geschworen hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, alle seine Gebote zu bewahren, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes. Also auch dieser Fall, der jetzt beschrieben wird, ist ja ein erneuter Fall, den Mose hier so aufbaut, nämlich, dass in einer Stadt in Israel sich
die Menschen, die dort leben, anderen Göttern zuwenden, wie man da genau vorzugehen hat oder was da zu tun ist. Auch dieser Fall macht es für mich als Leser jetzt Jahrtausende später, Mensch, modernen Welt, nicht leichter, zumindest auf den ersten Blick, nicht leichter, diesen Text zu verstehen, sondern das Ringen, zumindest so geht es mir damit, dieses Ringen, wie, Moment, man, alle mit der Schärfe des Schwertes erschlagen, alles verbrennen, was da ist, Mensch und Tier und nichts davon stehen lassen. Also, da kann man nur sagen, viele Gedanken, viele Emotionen, viele Fragen. Auch da gilt wieder, sie wahrnehmen, okay, sich ihrer bewusst werden, sie versuchen zu verstehen, ihnen ihren Platz zuweisen und dann sich nochmal dem Text nähern. Was ich für mich gemerkt habe mit dem Lesen und in der Auseinandersetzung mit den Geschichten, aber was wir auch in den Lesen dieser Geschichte von Anfang an bis jetzt gemerkt haben, dass wichtig ist, sich immer zu fragen, was bringe ich zum Text oder zu der Geschichte, was kommt denn eigentlich von mir? Was an Gedanken, Gefühlen, Meinungen, Wissen oder Einstellungen, Vorurteile, was bringe ich zum Text und was steht denn wirklich da? Um das sauber voneinander zu trennen. Denn ich habe es selber gemerkt, wir haben es beim gemeinsamen Lesen gemerkt, vielleicht auch wenn Sie selber lesen mit anderen Menschen zusammen, viel von dem, was wir meinen, das im Text steht, beim genaueren Hinschauen merken wir, der steht eigentlich gar nicht da, sondern ich bringe das zum Text. Das bin ich, der Leser. Und es ist ein wichtiger und auch manchmal gar nicht so leichter Prozess, das eben sauber auseinanderzuhalten. Dafür ist aber notwendig, dass man ruhig ist. Wie gesagt, seine Gedanken wahrnimmt, seine Gefühle wahrnimmt, wahrnimmt, dass wir jetzt diesen Text als Menschen lesen, Jahrtausende später, in einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte, aus einer anderen Kultur kommend, mit einem anderen Erfahrungsschatz, mit einer anderen gesellschaftlichen Situation oder mit einem anderen Gefüge, gesellschaftlichem, staatlichem Gefüge. Da ist ein riesen Unterschied zwischen mir und der Geschichte. Und ich muss diesen Unterschied wahrnehmen. Damit ich aber nicht nur mich höre und meine Gedanken und meine Gefühle und meine Meinungen und meine Vorurteile und so weiter, muss ich hinhören, ganz bewusst hinhören. Wie in einem Gespräch. Nicht gleich eine Antwort haben, nicht gleich emotional werden, nicht gleich überreagieren, sondern hinhören, was sagt denn die andere Person eigentlich wirklich? Und das habe ich so für mich probiert, beim Lesen dieses Textes hinzubekommen. War gar nicht so leicht. War gar nicht so leicht. Und deswegen lesen wir nochmal. Der Kontext, also wo kommen wir denn her im Gespräch? Wir hören ja gerade Mose zu. Wo kommen wir denn her? Es ging um die Frage, wo sollen sie anbeten? So, Kapitel 12, wo sollen sie anbeten? An dem Ort, wo Gott seinen Namen niederlegen wird. Kapitel 12, Vers 4. Und 5, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Also es geht darum, dass Gott sich einen Ort aussuchen wird, und an diesem Ort sollen die Israeliten anbeten. Dort sollen sie ihre Opfer bringen. Nicht mehr jeder, wo er für sich diese Entscheidung trifft. Das war noch in der Zeit von Abraham so, von Isaak, von Jakob. Aber es war damals auch noch kein Volk, sondern eine ganz kleine Familie. Die haben entschieden, hier baue ich einen Altar, hier bete ich diesen Gott an, hier wende ich mich ihm zu. Diese Zeit ist vorbei. Es wird einen zentralen Ort der Anbetung geben. Und den wird Gott bestimmen. Und da sollen sie hinkommen. Und am Ende dieser Rede sagt Mose nochmal, kommt nicht auf die Idee, diese anderen Götter anzubeten. Damit haben wir begonnen. Diese heutige Episode. Und der Vers 31 von Kapitel 12 ist ein ganz entscheidender und ein Schlüssel, meiner Meinung nach, ein Schlüssel, um überhaupt das, was jetzt kommt, zu verstehen. Dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun, also sich anderen Göttern zuzuwenden, Denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Also, der Hinweis von Mose, ihr sollt nicht die anderen Götter der Nationen anbeten. Und ja, nicht auf die Idee kommen, das irgendwann wieder anzufangen. Denn was diese Nationen gemacht haben, war ein Greuel. Gott hasst es und dann kommt es, was sie gemacht haben. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter in Feuer verbrannt. Ich habe das beim Lesen von Kapitel 13, weil das ja dann so ein neues Kapitel ist, manchmal täuscht es einen so darüber hinweg, dass die Dinge zusammenhängen, habe ich das dann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen gehabt, bis ich dann zurückgekommen bin, das nochmal im Zusammenhang gelesen habe und eben diesen Vers oder diese Aussage nochmal gefunden habe. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Das ist das, was in den Religionen der Völker, die in dem Land gewohnt haben, passiert ist. Hier wurden Kinder, junge Menschen, den Göttern geopfert. Hier wurden Unschuldige getötet im Namen Gottes, aufgrund einer bestimmten Weltanschauung. Und mit dieser Situation vor Augen sagt Mose zu dem Volk, diesen Weg sollt ihr nicht gehen. Warum? Denn Jahwe, ihr Gott, der steht von Anfang an für Leben. Das ist ja das, worum es von Anfang an ging. Es ging darum, dass Leben geschaffen wird. Dass Gott die Erde schafft. Kapitel 1, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Himmel und Erde sind geschaffen worden, damit der Mensch leben kann. Und darum ging es von Anfang an. Es ging um Leben. Auch danach, als die Trennung zwischen Mensch und Gott passiert ist, ging es Gott immer darum, dass er Leben möglich macht, auch unter schwierigsten Bedingungen. Wie vertrackt oder verzwickt oder verknotet oder durcheinander eine Situation im Leben eines einzelnen Menschen oder einer Familie oder vieler war, Gott ging es immer darum, Leben möglich zu machen. Das ist dieser große Bogen. Das ist etwas, was wir in all den Geschichten bis jetzt gemerkt haben. Und auch das muss man von Augen haben, wenn man sich solch einem Text nähert. Auch darum geht es hier Mose, nämlich dass Leben möglich wird. Wenn sie sich aber anderen Göttern zuwenden, Göttern, die von denen, die sie anbeten, verlangen, dass sie ihre Kinder umbringen und ihnen opfern, dann sagt Mose ganz klar, diesen Weg geht nicht. Denn dieser Weg führt nicht zum Leben, sondern zum Tod. Und zwar zum Tod von Unschuldigen, von denen, die sich nicht wehren können. Nämlich von Söhnen und Töchtern. Von denen, die euch anvertraut sind als Erwachsene. Und anstatt, dass ihr sie beschützt und ihnen hilft, in das Leben zu finden, opfert ihr sie Göttern. Deswegen sagt er, das ganze Wort, das ich euch gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts davon hinzufügen und auch nichts davon wegnehmen. Und jetzt liest sich das auf einmal ganz anders. Wenn ein Prophet auftritt und sagt, ich habe Träume, Wunder, Wahrzeichen und das Ganze erfüllt sich. Und er sagt, aber wisst ihr was? Wir sollten anderen Göttern dienen. Ich bringe euch zu den Göttern der Nationen. Da sagt Mose, diesen Weg geht nicht. Denn das führt in der letztendlichen Konsequenz eure Söhne und eure Töchter werden im Feuer verbrannt werden. Und diesen Weg geht nicht. Und als ich dann anfing, nochmal das so zu lesen oder mir das bewusst zu machen, dann merkte ich, oh, es geht ja eigentlich gar nicht um Religionsfreiheit hier. So, oh, darf ich jemand anderen anbeten? Darf ich mich anderen Göttern zuwenden? Darf ich einen anderen Glauben haben? Es geht auch nicht um die Freiheit der Selbstbestimmung. Darf ich meinen eigenen Weg im Leben gehen, ohne dass ich dafür bestraft oder getötet werde? Es geht auch nicht um die Frage von Gerechtigkeit oder Nichtgerechtigkeit. Ist eine Strafe angemessen oder nicht? Ist das fair? Ist das gerecht, dass so gehandelt wird? Um all diese Fragen geht es nicht. Auch beim nächsten Fall, wenn dein Bruder, Vers 7, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau in deinem Busen oder der Freund, der dir wie das Leben ist, also dein bester Freund, der dir wie dein eigenes Leben ist. Aber jetzt kommt's, worum geht es hier? Um eine heimliche Verführung. Es geht nicht darum, dass dieser Freund sagt, du, ich möchte gerne woanders leben. Ich möchte gerne gemäß anderen Überzeugungen leben. Ich möchte gerne anderen Göttern dienen, ich möchte gerne eine andere Weltanschauung haben, sondern nein, es geht hier darum, dass er dich heimlich verführt, also die Person, das Volk Israel, verführt hin zu anderen Göttern. Und da geht es auch nicht um eine belanglose andere Weltanschauung oder andere Götter, sondern, und das ist, denke ich, der Zusammenhang hier, es geht darum, dass sie dann dorthin kommen, an dem Punkt, wo sie ihre Söhne und sie ihre Töchter anderen Göttern opfern. Es ging, und Sie erinnern sich, wenn Sie die letzte Episode gesehen haben, wir haben uns ja auch gewundert, warum in Kapitel 12, so am Anfang, Mose auch so die Ansage macht, dass sie doch bitte die Altäre niederreißen und die Gedenksteine zerbrechen und die Bilder dieser Götter umhauen. Wir haben uns ja so gewundert, aus kunstgeschichtlicher, historischer, archäologischer Sicht ist es ja ein Sakrileg, sowas macht man ja nicht, weil das sind ja wichtige Kunstschätze oder wichtige Errungenschaften von einer bestimmten Kultur. Nur wir haben dann gemerkt, Moment, es geht nicht um diese Dinge. Es geht darum, dass hier Menschen sterben, dass Unschuldige sterben. Es geht um den Schutz der Schwachen. Es geht um den Schutz von Leben. Und so gesehen habe ich mir dann gedacht, Moment mal, Klaus, also okay, also es geht nicht um, nochmal für mich wiederholt, aber auch um das sichtbar zu machen, es scheint in diesem Text nicht um die Freiheit der Entscheidung des Einzelnen zu gehen, wie er sein Leben zu leben kann oder leben soll oder leben will. Es geht nicht um die Frage, ob eine Strafe gerecht ist oder nicht gerecht ist. Es geht auch nicht um die Frage der Religionsfreiheit oder nicht, sondern es geht um Schutz von Leben. Und dann kam ich so für mich an einen Punkt, wo ich mir dachte, wie kann ich denn jetzt aus meiner Sicht, wo ich jetzt heute lebe, eine andere Zeit, eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft, wie kann ich denn das verstehen? Wie kann ich denn mich diesem Text nähern? Und dann kam ich zu der Frage, wo denn in der Gesellschaft, in der ich lebe, ist der Schutz des Einzelnen, denn darum geht es ja. Auf einmal wirkt ja der Einzelne so schutzlos. Er kann umgebracht werden, gesteinigt werden. Bei der Stadt ist es ja auch nicht anders. Die Menschen dieser Stadt sollen umgebracht werden. Wo ist denn der Schutz des Einzelnen nicht mehr so wichtig, weil die anderen geschützt werden müssen vor dem Einzelnen? Das heißt, die Gemeinschaft, die Menschen, viele, die Schwachen, die sich nicht selbst schützen können, die werden auf einmal wichtiger wie der Einzelne. Und dann kann es sogar zu ganz krassen Konsequenzen für den Einzelnen kommen, im Ernstfall sogar, dass die Person getötet wird. Und jetzt aus der heutigen Sicht sind eigentlich mir nur zwei Fälle eingefallen, es gibt bestimmt mehr, aber zwei, die das sehr, sehr drastisch auch vor Augen führen. Ein Amokläufer. Wenn jemand mit einer Waffe in einen Kindergarten, in eine Schule, in ein Einkaufszentrum, in ein Krankenhaus geht und anfängt, Menschen umzubringen, dann ist der Schutz der Menschen, der Schutz vieler, der Schutz der Gemeinschaft wichtiger als der Schutz des Einzelnen. Und er kann getötet werden. Die Polizei tötet diesen einzelnen Menschen, um die anderen zu schützen. Zweites Beispiel, religiöse Attentäter. Wenn jemand aufgrund einer bestimmten Weltanschauung, eines bestimmten Glaubens, und da kommen wir ja zu diesen Glaubensaspekt, und da verbindet sich sogar noch stärker mit dieser Geschichte, weil jemand einen bestimmten Glauben hat und denkt, Gott hat mir gesagt, dass ich andere Menschen umbringen soll, und geht bewaffnet an einen Ort, wo Menschen sind, und fängt an, Menschen zu töten im Namen Gottes. Und da sind wir jetzt so, schwache, ungeschützte Kinder, Söhne und Töchter werden den anderen Göttern geopfert. In dem Augenblick ist es dann nicht mehr die Frage der Selbstbestimmung oder der Religionsfreiheit oder der Entscheidung des Einzelnen oder dass man darüber anfängt zu reden oder zu diskutieren, sondern in dem Situation ist der Schutz des Einzelnen, der der andere eben bedroht und umbringen will, der tritt zurück, damit die anderen, nämlich die Masse, die Gemeinschaft, bewahrt wird, damit ihr Leben bewahrt wird. Und eben dann nicht das Leben des Einzelnen. So schlimm es ist, und es ist ja auch hier in diesem Text ja lediglich die letzte Konsequenz. Da werden ja Hemmmechanismen eingebaut. Da kann man nicht einfach kommen und sagen, oh, mein Bruder, mein Sohn, meine Tochter, meine Frau, die betet jetzt einen anderen Gott, dann lass uns die Person steinigen. Hemmmechanismus, du musst der Erste sein, der das tut. Du kannst nicht einfach irgendjemanden mitnehmen. Es geht auch hier nicht um Macht bei einer Stadt. Es geht ja auch darum, so im Namen Gottes, ja, die sind so ungläubig und so abgefallen, deswegen sollten wir mal dahin gehen und kurz einen Prozess mit denen machen. Nee, es geht hier nicht um Macht, denn diese Stadt soll nie wieder aufgebaut werden. Es geht hier nicht um Expansion, denn auch das, es ist kein neues Grundstück oder kein neues Land, was man bekommt. Das soll Schutt und Asche sein. Es geht auch nicht um Beute. Alles soll verbrannt werden. Es geht nicht um irgendeine Form von Vorteilsnahme für die, die kommen, sondern lediglich um den Schutz in der letzten Konsequenz, um den Schutz der Schwachen und damit wieder um Schutz des Lebens. Und so liest sich dann der Text oder die Geschichte ganz anders. Und ich merkte dann so, okay, also so ist es möglich, sich diesem Text zu nähern, wenn ich ihn in den damaligen Kontext richtig einordne und wenn ich versuche, eine Übertragung in das Heute wenn mir das gelingt, überhaupt zu verstehen, was passiert denn da oder was ist denn da das Thema? Und das Thema ist, so wie ich jetzt mich dem Text genähert habe und so wie ich den Text auch verstehe, das Thema ist, in manchen Situationen, so tragisch es auch ist, in manchen Situationen kann es sein, dass der Schutz des Einzelnen zurücktritt und nicht mehr so wichtig ist wie der Schutz aller oder der Gemeinschaft, weil viele Menschen bedroht sind oder weil ihr Leben auf dem Spiel steht. Vor allem Menschen, die sich nicht wehren können. Und an diesem Punkt ist eine Grenze. Und es wirkt auch deutlich, dass es in der Tat nicht etwas ist, was sie täglich gemacht haben. Denn wenn man wiederum zurückgeht, merkt man, das ist ja eigentlich nicht, das war nicht an der Tagesordnung. Sowas ist ja nicht jeden Tag passiert. Nur Mose sagt, ich will nur, dass ihr das wisst, dass das dahin führt. Und er sagt ja auch so, ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger so etwas wie diese böse Sache tun. Also es ist der letzte Schritt, es ist die letzte Konsequenz, es ist das, was ganz zum Schluss passieren wird, wenn am Ende ein Weg gegangen ist. Denn wir haben ja in der Geschichte durchaus Situationen gehabt, wo Menschen andere Götter hatten, aber die sind deswegen nicht sofort umgebracht worden. In der Geschichte Israels, in dieser Familiengeschichte. Nur mal jetzt als Erinnerung, Jakob, als sie zurückkehren von der Familie seiner Frauen, von Laban, zurückkehren zu seiner Familie. Hier, 1. Mose Kapitel 35. 1. Mose Kapitel 35 spricht Gott mit Jakob und sagt, ich mach dich auf, zieh nach Bethel, wohne dort und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sagte Jakob zu seinem ganzen Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt die Kleider. Das ist das, was da auch passiert ist, aber deswegen sind jetzt nicht gleich alle umgebracht worden. Also es geht hier nicht um etwas, was tagtäglich passiert, sondern es geht so, wie dieser Glaube ja der fremden Götter letztendlich dazu geführt hat, dass Menschen geopfert werden. So geht es hier eben darum, wenn es dahin kommen würde, dass Schwache und Ungeschützte ihr Leben verlieren, dann eher diejenigen, die diesen Weg gehen, dann ist eher ihr Leben dran und nicht das Leben der anderen. Dennoch bleibt diese Geschichte oder dieser Text oder das, was Mose hier sagt, schwierig. Und wie gesagt, der Weg ist bei sowas, den ich persönlich gehe, aber den ich auch Ihnen mitgehe, sich seine eigenen Gedanken, Emotionen, Meinungen, Vorurteilen des eigenen Wissensstandes oder Erfahrungsschatzes bewusst zu werden und immer zu merken, was bringe ich zum Text? Und dann zu versuchen, hinzuhören und zu sagen, was ist denn wirklich das Anliegen des Textes? Was ist wirklich hier das Thema? Um nicht am Thema vorbeizugehen. Und wenn es hier darum geht, dass man Menschen schützt, dann passt es wieder in dem Gesamtthema dessen, was wir bis jetzt gelesen haben, nämlich, dass Gott Menschen helfen will, zu leben und ihr Leben schützen will. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen Ihnen und alles Gute hier auf dem Hope Channel.